Einen schönen guten Morgen aus von meiner Seite aus. Leben aus der Quelle, Leben aus dir. Und wir haben heute Morgen schon Berichte gesehen aus der Gemeindearbeit, was es bedeutet, wenn Menschen auch für andere Menschen da sein wollen. Sie haben aus der Liebe zu Gott dieses Anliegen, auch andere Menschen mit Liebe zu begegnen und sie für Gott zu erreichen. Auch Brasilien hat dieses Anliegen. Aber wir finden dieses Anliegen auch in der Bibel und ich entführe euch wieder in die Apostelgeschichte. Wir wollen uns die Gemeindearbeit der ersten Gemeinde anschauen und wir wollen uns vor allem den Mann Stephanus anschauen. Stephanus, der auch ein hingebungsvoller Diener des Herrn war, der steht ja unter der Anklage, unter dem jüdischen Gerichtshof. Und ihm werden schwere Vorkommnisse aufgezeigt, die er schuldig worden ist. Aber die Frage ist, wieso überhaupt steht Stephanus, der sich auch in liebevoller Hingabe an die Menschen investiert hat, wieso steht da eigentlich vor Gericht? Er war einfach nur ein aktiver Christ, hat am Leben der Gemeinde teilgenommen und dennoch wird er quasi abgeführt und in diesen Gerichtshof geschoben. Der Hohe Rat, der ihn gefangen nehmen ließ, die glaubten, dass dieser Stephanus gegen Mose, gegen den Tempel und gegen ihr Gesetz gepredigt hat. Und das war ihnen sehr, sehr wichtig und dieser Verstoß in ihren Augen war des Todes würdig. Stephanus sollte sterben. Aber es wird ihm die Möglichkeit gegeben, dass er Stellung dazu nimmt und das wird uns in der Bibel berichtet und da haben wir ja schon mehrfach über den Text gesprochen. Heute Morgen schlagen wir wieder auf Apostelgeschichte 7 und lesen die Verse 37 bis 38. Zwei Verse in einem großen Rede von Stephanus und da lesen wir, dass ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach, einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde, in der Wüste gewesen ist, mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Wir wollen uns heute Morgen ganz speziell über das Gesetz vom Sinai Gedanken machen, das er hier anspricht. Stephanus nimmt den Hohen Rat mit in ihre eigene Geschichte hinein, um ihnen aufzuzeigen, dass sie letztendlich eigentlich ihre Geschichte nicht wirklich verstanden haben. Der wahre Grund, warum sie Jesus abgelehnt haben, rührt daher, dass sie ihre eigene Geschichte, dass sie Mose und das Gesetz und die Bedeutung des Tempels missverstanden haben. Nachdem Israel aus Ägypten herausgeführt worden war, gab Gott durch Mose am Berg Sinai durch einen Engel das Gesetz. Das können wir nachlesen im 2. Buch Mose im 20. Kapitel. Gott hat dieses Gesetz aber ausschließlich den Juden gegeben. Das Gesetz von Sinai, wenn ich euch jetzt frage, das beinhaltet eigentlich die ganzen 5 Bücher Mose, was steht denn da eigentlich drin? Man kann diese Gesetze eigentlich in 3 Kategorien aufteilen. Um was für Gesetze geht's denn eigentlich? Was steht da eigentlich drin in dem Gesetz von Sinai? 3 Gruppen kann man so aufteilen. Richtig, die Beziehung zwischen Menschen, das geht um die zivile Gebote. Wie gehe ich mit einem Bruder um, der zum Beispiel in Not geraten ist? Ja, zivile Gebote. Und du hast natürlich auch das andere angesprochen, meine Beziehung zu Gott. Das würde man zum Beispiel einordnen unter die moralischen Gebote, ja, die Gott uns gegeben hat, wo es heißt, du sollst Gott ehren. Ja, aber auch du sollst nicht töten. Was finden wir noch? Das richterliche Gesetz. Inwiefern? Auf was bezieht sich das? sehr gut. Da geht es um zeremonielle Gebote, ja, wo es auch darum geht, wie die Priester die Opfer darbringen sollen, was nötig ist und was für Qualifikationen, Voraussetzungen da sind, wenn man Opferungen bringen. Auch diese Gebote sind. Und wenn wir die alle zusammenzählen, es gab Rabbiner, die haben all die Gebote zusammengezählt, auf wie viele Gebote kommen wir dann? Über 600, weiß einer ganz genau? Bitte? Laut? 613. Aber sehr gut. Ihr wisst gut Bescheid. 613, sagt man. Gebote, die quasi da sind, wo man sich nach dem orientiert. Das Gebot, das Gesetz, hat auch eine Verheißung. Das ist auch nicht verwunderlich. Im Römer 7, Vers 12 heißt es, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Warum ist das Gesetz heilig und gut? Warum können wir sagen, dass das heilig und gut ist, das Gesetz? Weil es von Gott kommt. Und alles, was von Gott kommt, ist gut und ist heilig. Deswegen können wir sagen, das Gesetz ist perfekt, es ist gut. Und es bringt auch immer eine Verheißung mit. Und diese Verheißung finden wir zum Beispiel in 3. Mose, 18. Kapitel, Vers 5. Da heißt es, durch sie, also durch die Gebote, wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Und im 5. Buch Mose 6, Vers 25 steht dann, und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unseren Gott, zu tun. Das ist die Verheißung, das Versprechen, das Gott uns durch dieses Gebot gibt. Das Gesetz versprach den Juden, wenn du alle Gebote einhältst, wirst du dauerhaft leben, ohne sterben zu müssen. Dann wirst du, wenn du vor Gott trittst, gerecht sein. Und er wird dich gerecht sprechen. Das ist ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Aber konnten die Juden die Anforderungen der Gesetze standhalten? Haben sie das Gesetz gehalten? Nein. Schon nachdem Mose mit den 10 Geboten zum Volk runtergegangen ist, haben sie schon einen anderen Gott verehrt. Also sie konnten dieses Gesetz nicht halten. Aber wir wollen uns natürlich Gedanken machen, was bedeutet das Gesetz für dich und für mich in unserem Leben heute? Und mir ist dazu ein Psalm eingefallen, Psalm 1, die Verse 1 und 2 werden aber im Züricher Übersetzung heißt es dann, glücklich zu preisen ist, der Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen ist, der Verlangen hat nach dem Gesetz zum Herrn und nachdenkt darüber Tag und Nacht. Wir wollen uns heute auch darüber Gedanken machen und ich habe 3 Punkte aufgliedert. Das Gesetz zeigt uns Gottes Willen und Gottes Charakter. Das Gesetz macht unsere Hilflosigkeit aber auch deutlich. Und das Gesetz bereitet uns auf das vollkommene Opfer vor. Ja, das Gesetz zeigt uns zuallererst, und das ist immer wichtig, dass wir zuallererst auf das schauen, was wesentlich ist. Es zeigt uns den Willen und den Charakter Gottes. Die Gebote, die offenbaren das Wesen Gottes. Wenn wir auf die Gebote schauen, dann sehen wir, woher kommen sie? Sie sind von einem gerechten Gott. Er ist ein heiliger Gott und er hat sie uns gegeben, weil sie gut sind. Zeigt das auch, dass er uns lieb hat. Er gibt uns nichts Schlechtes, nichts Böses, weil er uns den Menschen lieb hat. Und dann kommt dieses Gesetz zu den Männern und Frauen und offenbart ihnen die Wahrheit, nicht nur über Gott, sondern auch über unser Wesen. Er zeigt uns, dass er uns lieb hat und uns eigentlich im Bilde Gottes geschaffen hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann, hat er uns ihm ähnlich geschaffen. Und in Vers 38 in unserem Text haben wir schon gelesen, dass es da heißt, diese Worte teilt er uns mit, damit wir leben sollen. Er hat lebendige Aussprüche uns gegeben, damit wir eben in der Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Aber was sagt es tatsächlich über dich und über mich aus? Warum ist es uns gegeben worden? Unabhängig davon, dass wir dadurch erkennen, wer Gott ist. Letztendlich zeigt uns das Gesetz, wie wir leben sollen, damit wir Gott wohlgefällig sind. Ich bin mit Menschen mal auf der Straße auch ins Gespräch gekommen über die Bibel und habe sie gefragt, ob sie die Bibel lesen und ob sie das interessieren. Nein, interessiert uns nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, das waren junge Menschen. Ich muss sie ein bisschen herausfordern und habe gesagt, ja, habe ich gesagt, das ist mir schon klar. Nicht jeder traut sich, die Bibel zu lesen. Und dann waren sie auf hellhörig. Was? Man braucht Mut, um die Bibel zu lesen? Sage ich, ja. Die meisten lesen die Bibel nicht, weil sie nicht mutig genug sind. Weil es ist nicht immer angenehm, in der Bibel zu lesen, um über mich was zu erfahren. Weil das spricht auch in mein Leben hinein. Und du brauchst Mut, um das zu lesen. Und dann habe ich aufgeschlagen in Hebräer 4, können wir auch machen, Hebräer 4, die Verse 12 bis 13, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig, das haben wir eben schon gehört, und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott sieht alles, er durchdringt alles. Wir können vor ihm nichts verborgen halten. Und das zeigt er uns auch in seinem Wort. Und wenn du sein Wort liest, dann wirst du durchleuchtet. Wie durch Röntgenstrahlen. Ja, das sind Gottes Röntgenstrahlen, die dich durchleuchten, damit was offenbar wird. Wer von euch war denn in diesem Jahr schon mal beim Zahnarzt? Ah, doch, etliche, ich auch. Und wer hatte auch einen Röntgentermin beim Zahnarzt? Einige. Jetzt frage ich dich, Margarete, warum hat dein Arzt dich geröntget? Er wollte wissen, wie viel Wurzel der Zahn noch hat. Warum hat er das nicht so sehen können? Weil es verborgen ist. Für uns Menschen ist es unsichtbar. Wir kennen das einfach nicht sehen. Und wie gut es ist, dass wir die Gerätschaft vom Röntgenstrahlen haben, dass wir das Verborgene sichtbar machen können. Wisst ihr, der durchschnittliche Mensch, habe ich in der Studie gelesen, besitzt 21,7 Zähne. 21,7. Wisst ihr, wie viel ich habe? Ich habe noch 28 Zähne. Ich stehe über dem Durchschnitt. Ich könnte mich glücklich preisen. Aber dennoch erfülle ich nicht die Norm. Was ist denn die Norm der Zähne, die ein Mensch haben muss oder sollte oder hat von Haus aus? Was ist die Norm? 32. Es gibt Menschen mit 36, das ist aber auch nicht mehr die Norm. 32 ist die Norm. Mit 32 Zähne bist du eigentlich der Mensch, wie er sein sollte. Hast alle deine Zähne. Der Durchschnitt ist also kein Argument, dass man sagen kann, naja, ich bin über dem Durchschnitt und habe den Plan Gottes erfüllt. So ist es mit den Gesetzen oft auch. Und wenn alle Menschen Süßigkeiten essen und dadurch der Durchschnitt von 21,7 auf 12,8 runterfällt, heißt es doch noch lange nicht, dass ich besser dran bin. Ich bin vielleicht besser wie die Durchschnitt, aber erfülle nicht die Norm. Der Durchschnitt ist niemals die Norm. Und der Maßstab Gottes, die Norm Gottes, erweist sich für uns Menschen nach dem Sündenfall für unerfüllbar. Die Juden hatten das Gesetz und den Willen Gottes erhalten, aber sie hatten nicht die Kraft und die Macht, dieses auch zu erfüllen. Und sie haben eigentlich versagt in dem, dass sie das Gebot oder die Gebote erfüllen wollten. Und dazu finden wir in der Bibel auch viele, viele Hinweise und Beispiele im Römerbrief. Schlagen wir mal Römerbrief auf. Römer Kapitel 7. Paulus steigt in dieses Thema sehr tief ein. In Römer 3, Vers 20, wenn ich das noch vorgreifen darf, da heißt es, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Da sehen wir, dass das Gesetz wie ein Röntgenblick ist. Wenn wir das Gesetz haben, dann erkennen wir, dass wir sündig sind. Und das Gesetz wurde also Mose gegeben, damit die Sünde als Sünde erkannt wird. Und jetzt kommt es das Beispiel im Kapitel 7. Im Kapitel 7, Vers 7 lesen wir, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei fern. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren. Begehren ist eine starke Kraft, die in uns ist und die ein Verlangen hervorbringt, etwas in Besitz nehmen zu wollen, etwas für mich haben zu wollen. Wenn ich nach Leberkässemmel begehre, dann gehe ich in eine Metzgerei und kaufe mir einen. Das ist dieses Verlangen. Nun, Leberkässemmel kann ich bezahlen, aber es gibt auch bestimmte Begehren, die der Mensch hat, die vielleicht nicht gut für ihn ist, die er nicht sich einfach legal erwerben kann. Der Mensch neigt dazu, sich aber selbst ausschließlich nach seinen Handlungen zu bewerten. Wenn mich gefragt werde, wer ich bin, sage ich manchmal, ich bin der Gottfried und bin vom Beruf Raumausstatter, weil ich das tue. Aber das ist nicht mein Wesen, ja. Da steckt in mir eigentlich noch mehr drin. Aber die Menschen reagieren so. Ich habe noch nie einen Menschen getötet. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Und bewerten sich nach dem, was sie tun. Aber Paulus sagt, wisst ihr, es gibt Zeiten, wo ich gedacht habe in meinem Leben, dass ich fast vollkommen werde. Dass ich die Gebote fast alle komplett gehalten hatte. Doch das Gesetz sagt mir, du sollst nicht begehren. Vielleicht das Haus deines Nächsten oder die Ehefrau deines Nächsten oder den Urlaub, den sie machen. Oder du sollst nicht begehren die Angestellten, die diese Firma besitzt. Oder das Know-how oder die Software, was auch immer. Da steckt eine Begierde drin. Und die Begierde, die ist etwas, wo es oft nach einem fremden Sache geht, die mir nicht mein eigen ist. Und da zeigt sich, dass mein Herz etwas haben will. Eine innere Kraft in mir drin ist, die das unbedingt sich aneignen möchte. Und dieses Aufbegehren, spricht die Bibel hier, ist schon Sünde. Wenn ein Mensch erkannt hat, dass er vielleicht gesündigt hat, dass ich mir diesen Leberkässemmel vielleicht genommen habe, ohne ihn bezahlen zu können, dann sagt er sich, okay, das ist jetzt einmal passiert, aber ich habe die Kraft und die Macht, dass mir das nicht nochmal passiert. Ich bin auch kein Leberkäs-Junkie und kann darauf verzichten. Aber liebe Geschwister, lieber Bruder oder Schwester, was machst du, wenn du von Menschen hörst, die Alkoholiker sind, die drogenabhängig worden sind, die pornografieabhängig worden sind oder einfach geldgierig worden sind. Die denken von sich alle auch, morgen kann ich aufhören. Aber wenn sie es dann versuchen, dann kämpft was gegen sie. Dann merken sie, das ist ja gar nicht mehr so leicht. Und deswegen schreibt Paulus im 7. Kapitel Römerbrief von Vers 14 auf von dieser Macht. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Wir haben schon gehört, es ist gut und kommt von Gott. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Oder man kann auch sagen, billige ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Die Macht der Sünde wird allgemein unterschätzt. Ich weiß, dass das, was ich tue, falsch ist. Ich will es eigentlich nicht. Morgen mache ich es auch anders, aber Momentan tue ich das. Und hier liegt ein großer Fehler vor unserem Denken. Im Vers 18 schreibt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Viele Menschen wollen uns immer beibringen, dass der Mensch im Kern gut ist. Die Bibel sagt dir aber die Diagnose, der Mensch ist in sich nicht gut. Dass er nichts Gutes in dir wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Es gibt unzählige Bücher von Philosophen oder von Humanisten oder von Ideologien, die etwas Ideal voraussetzen wollen. Die zum Beispiel sagen, wie können wir eine Gesellschaft besser machen, dass wir keine Kriege mehr führen? Es ist doch dumm, einen Krieg zu führen, wenn wir die nur besser erziehen, wenn wir denen nur sagen, dadurch läuft deine Wirtschaft wieder besser, wenn du Krieg aufhörst, dann ist das ein Rezept, das müssen wir dann einfach nur umsetzen. Und die sagen dann, wenn du das tust, dann wird alles gut, dann hören die Kriege auf. Aber Paulus sagt, so einfach ist das nicht. Vers 20 lesen wir weiter, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnens, also meines Nachdenkens, widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Das ist die Diagnose, wie Paulus das in seinem eigenen Leben wahrgenommen hat. Ich elender Mensch. Wir haben Psalm 1 schon gehört, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht und zu diesem Ergebnis kommt, dass ich eigentlich elendig bin. Ist das nicht die Wahrheit über uns alle? Können wir das nicht alle sagen, dass wir eigentlich, wenn wir das Gesetz betrachten, elendig dran sind? Niemand anders hätte es dir aber so deutlich gesagt als die Bibel. Die Bibel sagt dir das ganz klar, wie es in dir ausschaut. Die Philosophen und die Ideologien sagen dir das nicht. Und es zeigt dir, dass eine andere Kraft, ein anderes Gesetz, eine andere Macht in deinem Herzen wohnt, die eigentlich gegen dem arbeitet, was Gott wohlgefällig ist. Obwohl wir wissen, was richtig ist, können wir nicht Frieden halten. Warum? Die Bibel sagt es dir ganz klar. Weil wir Gefangene, weil wir Sklaven der Sünde sind und Lust und Leidenschaft durch Begierde hervorbringen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das Gesetz deckt uns unsere Hilflosigkeit auf. Warum hat der Hohe Rat denn Jesus eigentlich verworfen? Weil sie dachten, dass sie gut genug seien, dass sie sich beruhigt haben und gesagt haben, wir können eigentlich durch unser Wirken, durch unser Leben Gott befriedigen, dass Gott nicht zornig auf uns ist. Wir brauchen diesen Jesus von Nazareth nicht. Er ist uns eigentlich nur ein Ärgernis. Mit uns ist doch alles in Ordnung. Wir sind schließlich das auserwählte Volk Gottes. Wir haben die Gesetze von Gott erhalten. Nur wir haben diese Gesetze. Und in jedem Sabbat wird jede Woche uns in den Synagogen dieses Gesetz vorgelesen. Und wir hören gut zu, wenn dieses Gesetz vorgelesen wird. Wir wissen, dass wir bestimmte Dinge auch einhalten sollen. Und wir versuchen das auch alles in der Hinsicht auch umzusetzen. Weil sie versuchen, durch diese Gesetze Einhaltung Gottes Anerkennung zu erkaufen, handeln sie gesetzlich. Und Gesetzlichkeit ist ein großes Missverständnis. Das müsst ihr euch merken. Eine Gesetzlichkeit ist ein großes Missverständnis, denn das vertauscht die Diagnose mit der Therapie. Ihr wisst, was die Diagnose ist. Wenn du beim Arzt bist und du wirst geröntgt, der Arzt kann sagen, ah, da habe ich was gefunden. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist eine geistliche Diagnose, wenn bei dir was offenbar wird. Und wenn ein Arzt bei dir die Durchleuchtung feststellt und dann merkt, ah, da ist ein Zahn, der hat Karies. Oder vielleicht ist eine Entzündung drin und schon der Knochen wurde angegriffen, zersetzt von dieser Entzündung. Dann hast du eine Diagnose. Und für den Arzt ist es nur deswegen wichtig, weil er jetzt weiß, wie er genau auf dein Problem reagieren kann. Wie er jetzt hat Heilung wirken kann, was dazu nötig ist, damit dir geholfen wird. Für nichts anderes war das wichtig, diese Diagnose. Es wäre doch dumm zu sagen, naja, ich fühle mich beim Arzt in guten Händen, ich gehe jetzt halt nochmal zum Röntgen. Und jede Woche lasse ich mich röntgen, weil das tut mir gut, das wird mich heilen. Schließlich habe ich 28 gesunde Zähne. Da muss doch was dran sein, dass das besser wird. Und du sagst dir, nun, mit mir ist alles in Ordnung, ich lebe über den Durchschnitt. Die anderen bräuchten Hilfe, Wurzelbehandlungen, ich nicht. Ich habe noch 28 Zähne. Aber weißt du, wenn ein Zahn erkrankt ist und man den nicht zieht, dann werden alle anderen folgenden Zähne genauso darunter leiden und auch kaputt gehen. Und Jakobus 2, Vers 10 heißt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Das ist das, was Gott sagt. Er hat uns das ganze Gesetz gegeben und du musst es ganz halten, weil nur so hast du die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Hast du gegen eines verstoßen, ist in einem Zahn eine Entzündung drin, dann wird der Zahn sich zersetzen und es geht über in den anderen Zähne. Welchen Sinn steckt eigentlich hinter dem Gesetz, wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Was möchte Gott eigentlich, wenn er uns sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen? Was hat er für ein Ziel damit? Was Gott möchte, ist wichtiger als nur der Buchstaben, dieses Gebot einzuhalten. Das Problem hatten schon die Pharisäer, dass sie nur nach dem äußeren Schein haben versucht, die Gebote zu halten. Aber Gott hat einen tieferen Sinn, ein tieferes Ziel. Was Gott möchte, ist, dass wir ihn lieben sollen und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, schlagen wir mal auf. Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Jesus wird hier viele, viele Fragen gestellt. Und unter anderem kommt dann diese Frage, was ist denn eigentlich das größte Gebot? Oder was ist eigentlich das Ziel der ganzen Gebote? Was ist eigentlich das tragende Element der Gebote? Und dann sagt der Herr Jesus von Vers 36 weg, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist der Geist, das Herz des Gesetzes. Ohne diesen Geist, ohne diesen Herz sind die ganzen Gebote quasi haltlos. Das ist der Kern der Gebote. Viele Menschen sagen, nun, ich habe meinen Nächsten, meinem Nachbarn, noch nie was Böses getan. Ich habe noch nie was geklaut und ich habe noch nie sein Auto kaputt gemacht. Ich habe ihm auch noch nie bei einem anderen Nachbar angeschwatzt. Und sie denken, dass sie auf diese Taten stolz sein können. Dass sie wirklich sagen können, ja, ich bin besser als wie der andere. Der hat es bei mir schon gemacht. Aber das Gesetz Gottes kommt zu dir und sagt zu dir, liebst du denn deinen Nachbar? Denn das ist eigentlich das Ziel des Gebotes. Liebst du denn deinen Nachbar? Bist du deinem Nachbar gegenüber, deinen Schulkameraden oder deinen Arbeitskollegen denn wohlgesonnen, so wie du dir wohlgesonnen bist, dass du für dich das Beste möchtest, suchst du denn auch das Beste des anderen, weil du ihn lieb hast? Und das Gleiche bezieht sich natürlich auch auf Gott. Tust du diese Dinge, was du tust, weil du Gott lieb hast? Oder willst du nur vor Gott besser dastehen? Das Gesetz Gottes kommt zu dir und zeigt dir deine Schwachstellen auf. Und letztendlich zeigt es dir auch auf, was hinter dem Gesetz von Gedanken Gott hat. Gott möchte nämlich, dass wir dazu in der Lage sind, unseren Nächsten zu lieben. Und das geht nur, wenn wir natürlich die Liebe von Gott empfangen haben. Weil du bist ja nicht einmal in der Lage, den ersten Schritt zu tun, dass du Gott liebst. Von Natur aus wollen wir mit Gott nichts zu tun haben. Hier wurden die Pharisäer der Gesetzlichkeit immer wieder entlarvt und bloßgestellt. Auch die Mitglieder des Hohen Rates lassen eigentlich erkennen, dass sie das wahre Wesen des Gesetzes nicht verstanden haben. Sie waren nur an dem äußeren Erfüllen der Gebote interessiert. Sie haben nur versucht, nicht dagegen zu verstoßen, was das Gebot sagt. Sie haben aber nicht verstanden, dass er im Gegenzug dessen auch die Menschen lieben sollen, wie Gott die Menschen liebt. Und Gott lieben sollen, wie er uns liebt. Und Stephanus sagt zu ihnen, ihr sagt, dass ich gegen Gott lästern würde, indem ich gegen das Gesetz reden würde. Das behauptet ihr doch nur, weil ihr das Gesetz und das Herz des Gesetzes noch nicht verstanden habt. Und er argumentiert in seiner Rede auf diese Hinsicht hin. Aus dem gleichen Grund haben die Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten eigentlich auch Jesus verworfen und haben ihn kreuzigen lassen, weil sie ihn innerlich gehasst haben. Warum haben sie ihn gehasst? Weil er ihnen das Gesetz ausgelegt hat und sie überführt hat, dass sie das Gesetz nicht einhalten können vor Gott. Gott hat Mose das Gesetz gegeben, damit wir das im Kern, im Herzen verstehen, um was es eigentlich geht und dass wir in uns blicken können und erkennen können, dass wir eigentlich ja Hilfe nötig haben. Der moderne Mensch denkt, dass auch er Christus nicht braucht. Ich komme in meinem Leben ganz gut klar ohne Christus. Vielleicht spricht er viel lieber als über die Bibel und über Jesus spricht er über seine Gelehrsamkeit. Wie klug und schlauer ist und über das, was er alles Gutes tut und wie er wüsste, wie so mancher anderer Konflikt bewältigt werden könnte, wenn nur er an der richtigen Stelle wäre. Aber während er redet, liegt die Welt im Chaos. Sind Nachbarn verstritten miteinander, Arbeitskollegen können sich nicht über den Weg gehen. Und ihr Herz ist krank. Und das Gesetz wird uns von Gott in Liebe gegeben, damit wir erkennen sollen, dass wir ein krankes Herz haben, wenn du da hineinblickst. Damit du erkennen kannst, dass du Erlösung, Hilfe brauchst. Was nützt es mir, zum Zahnarzt zu gehen und mir Röntgenbilder zu machen, wenn ich hinterher nicht den Rat und die Hilfe vom Arzt in Anspruch nehme, dass er mir mit meinen Problemen hilft. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Dritter Punkt. Das Gesetz zeigt uns den wahren Grund des Tempels und der Opferung. Gott gab Mose auf dem Berg nicht nur die 10 Gebote, haben wir schon gehört, sondern er gab auch Anweisungen zum Bau des Tempels. Und wir lesen dann auch in Hebräer 8, Vers 5, lesen wir, dass diese Anweisungen ein Bild gewesen ist, das Mose gezeigt kriegt hat von den himmlischen Dingen. Und er hat einen Befehl von Gott erhalten, dass es geheißen hat, dass du alles nach dem Muster machst, das sich dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Genau so musst du das machen. Einen Altar bauen. Wozu hat man diesen Altar benutzt, den er bauen sollte? Wozu wurde der Altar benutzt? zum Opfern. Man musste opfern, Tiere opfern. Zum Beispiel zweimal am Tag musste ein Schaf geopfert werden. Und dieses Blut musste fließen. Weil ohne Blutvergießen keine Sünde gesühnt werden konnte. Das sagt uns das Alte Testament, die Gebote des Sinais. Aber die Menschen, die modernen Menschen sagen, das geht mir zu weit. Wenn ich einen modernen Menschen, vielleicht einen evangelischen Menschen, der sagt, ich bin nicht am Alten Testament interessiert. Das ist mir viel zu viel Blutvergießen, was ich im Alten Testament lese. Und außerdem lese ich da von einem anderen Gott, von einem zornigen Gott, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich lese lieber im Neuen Testament. Das hat mit mir ja heute viel mehr zu tun, als wie das im Alten Testament. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Und wenn ich mich vor Gott entschuldige, dann wird er mir doch vergeben. Dessen bin ich mir gewiss. Aber du kannst auch zum anderen modernen Menschen in dieser Welt gehen, vielleicht religiöse Menschen, die aus dem katholischen Hintergrund kommen. Die werden dir sagen, Glaube braucht einen Ort, wo ich hingeben kann zu bestimmten Ritualen und Zeremonien, die da abgehalten werden und anschließend aus diesem Ort rausgehen kann und ich verändert werde. Wenn ich dann hingehe an einem Ort und meinem Priester meine Sünden bekenne, dann wird er mir sagen, gehe hin, bete ein paar Gebete und dann kann ich frei, ohne Schuld wieder den Raum und den Ort verlassen. Wozu brauche ich denn noch Jesus Christus? Ich habe das bei meinem Priester schon bekommen. Aber die Wahrheit ist, du kannst dir das Heil, deine Rettung, niemals erkaufen. Du kannst dir das Heil auch nicht schönreden oder mit Gott irgendwie in Verhandlungen treten. Guck mal, so viele gute Dinge habe ich getan, da werden wohl die paar wenige Dinge vergeben und vergessen sein. Der Zweck des Tempels und der Opferung ist, dass Gott besänftigt werden muss. Das wissen wir aus dem Alten Testament. Und im Hebräer 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Und das steht im Neuen Testament. Was machst du mit diesen Stellen, wenn du das Alte Testament nicht lesen möchtest? Gott möchte eine vollkommene Opfergabe von dir und von mir. Aber ich und du, wir können ihm dieses Opfer nicht geben, weil wir nicht vollkommen sind. Wir sind sündig. Und das ist das, was Paulus erkannt hat. Wir schlagen mal auf Philipperbrief. Philipper, 3. Kapitel. Wo er darüber spricht, nicht das Gesetz, sondern Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und im 3. Kapitel, Vers 5, lesen wir mal die 5. und 6. Vers. Da heißt es, ich nehme der 4. noch mit, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer vom Hebräern, das Gesetz nach dem Gesetz ein Pharisäer, das bedeutet einer, der die genaue Einhaltung der 613 Gebote versucht hat einzuhalten, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Er sah sich selber als untadelig unter diesen Geboten. Er dachte wirklich, er könnte auf sein Fleisch, auf seine Werke vertrauen. Aber er hat erkennen müssen, dass es ein Missverständnis ist, dass er das Gesetz missverstanden hat. Denn von Vers 7 lesen wir, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Jesus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Du kannst Gott alle deine guten Werke aufzählen. Sie sind letztendlich alle wertlos, sagt Paulus, weil Gott in dein Herz blicken kann, weil du für Gott transparent bist. Er blickt ganz und gar durch dein Wesen und sieht deine Motivation, deine Gesinnung. Und das Gesetz ist dir gegeben, damit du selber erkennen kannst, wie du beieinander bist. Dass es da Eiter und Geschwüre in dir gibt. Und dass du selber erkennen musst, dass alles, was du in deinem Leben bisher gedacht hast, aus eigenen Werken hervorzubringen, es für Dreck zu halten ist. Es wertlos ist vor Gott. Hältst du noch an deiner Selbstgerechtigkeit fest, die aus dem Gesetz kommt? Kommt zum Schluss. Der Mensch braucht die Gerechtigkeit, ja, um vor Gott bestehen zu können. Du kannst vor Gott nicht bestehen, wenn du keine Gerechtigkeit hast, wenn du nicht heilig bist, weil unser Gott ist heilig und gerecht. Doch der Mensch kann diese Gerechtigkeit niemals aus sich selber hervorbringen. Das sagt uns die Bibel. Deswegen ist uns das Gesetz gegeben. Deshalb gibt Gott in seiner Gnade den Menschen die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz, sondern die Gerechtigkeit aus Gott heraus. All denen, die an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, als ihren Herrn glauben, sagt die Bibel. Jesus Christus ist das Opferlamm, das gerechte Opferlamm, das Gott gegeben hat, um Sühnung zu schaffen, damit der Zorn Gottes besänftigt wird. Das ist das einzige Opferlamm, das angenehm war vor Gott, weil Jesus sündlos war. Und sein Blut wäscht mich rein und kauft mich von der Sünde frei. Deine Herkunft, deine Nationalität, deine Kultur, dein Ansehen, deine Ausbildung, ja, deine Religion, die du bisher ausgeübt hast, vielleicht deine persönliche Erfolge, die du dir angestrichen hast, all dein Ruhm ist letztendlich im Hinblick auf Christus und seiner Gerechtigkeit wertlos. Wir stehen mit nichts da vor Gott. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du deine Natur niemals verändern kannst, so wie ein Zebra seine Streifen nicht los wird? Er kann es tun, was es will. Jesus Christus, sagt Paulus, ist mein Gewinn. Ich verachte das, was vorher gewesen ist. Kannst du das von dir aus sagen, dass Jesus dein Gewinn ist? Dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, die vor Gott zählt, weil du den Glauben an ihn hast, dass er für deine Schuld, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, damit du seine Leben und seine Gerechtigkeit hast. Paulus und alle anderen Menschen, die diesen Freiheit erfahren haben, ist es wichtig, dass die Menschen davon wissen sollen. In 2. Korinther lesen wir noch zum Abschluss die Verse 5, im Kapitel 5, die Verse 20, 21. Da schreibt Paulus, aber auch alle anderen Apostel, auch Stephanus war das wichtig. Da sagen sie, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem wir Gott gleichsam durch uns, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lass euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und so ist es heute noch aktuell, dass wir auch bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht mit deiner Gerechtigkeit, sondern mit der Gerechtigkeit, die in Christus zu finden ist, durch den Glauben. Das Gesetz will dir dabei helfen und will dir Jesus und seine Gnade groß machen, dass du sie schätzt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Amen.